Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich den Mann begrüßen, der nur wenige Tage vor der Bundestagswahl schon einmal unser Gast war und den wir damals als eine Art Aufsichtsratsvorsitzenden der Grünen hier in die Runde eingeführt haben, der schon 2017 über die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen twitterte: Kiffen unerwünscht. Doch so wie es jetzt aussieht, wird es 2021 möglicherweise klappen. Denn Christian Lindner hat auf die Frage nach den größten Überschneidungen mit den Grünen gesagt: Ich glaube, es ist das Kiffen. Und wir wollen diesen Mann, der jeden Trick in Koalitionsverhandlungen kennt, fragen: Steht Olaf Scholz tatsächlich schon mit einem Bein im Kanzleramt? Herzlich willkommen, Jürgen Trittin. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, dass das so kommen konnte, hat leider viel mit dem Zustand seiner Partei zu tun, der CDU, die nicht nur eine Wahl verloren hat, sondern irgendwie auch sich selbst. Wie konnte das passieren? Wollen wir diesen Mann fragen. Er war damals dabei in dieser nervenzerfetzenden Sitzung, in der sich die CDU entschloss, Armin Laschet doch noch irgendwie total gut zu finden, obwohl viel zu viele heimlich etwas anderes dachten. Er übrigens auch. Als wir bei seinem letzten Besuch über Markus Söder sprachen, da schwärmte er plötzlich davon, dass der CSU-Chef die Herzen gewinnen könne. Zu Armin Laschet fiel ihm nur ein, dass der irgendwie was zusammenführen kann. Was genau, haben wir nie erfahren. Was also hat er, hat die CDU aus diesem Debakel gelernt? Das fragen wir den Berliner CDU-Chef Karl Wegener. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielleicht wäre für die CDU ja das Gespräch mit dieser Frau möglicherweise hilfreicher als mit jedem Meinungsforscher. Ein sehr schönes Buch hat sie gerade vorgelegt. Hier geht's lang. Das ist der Titel. Das klingt nach Orientierung und Lebenshilfe. Und das ist es irgendwie auch. Geht zwar offiziell nicht um Politik, sondern um wirklich gute, wichtige Literatur, die Frauen geschrieben haben. Aber natürlich wollen wir Sie auch fragen, was genau sie meint, wenn sie sagt: Achtung, Armin Laschet würde ich das Buch Die Flatterzunge schenken. Und Annalena Baerbock würde ich ein Stimmtraining bezahlen. Denn wenn die mit den Taliban reden will, dann wäre es ganz gut, wenn sie das etwas tiefer täte. Herzlich willkommen, Herr Geheimbereich. Ich freue mich sehr. Schön, dass du bei uns bist, Ecke. Ja, und beim Thema Bücher kommt dieser Mann ins Spiel, hat gerade einen echten Scoop gelandet, ein Überraschungsbestseller mit dem schönen Titel Bauer und Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde, indem er beschreibt, wie ein österreichischer Bergbauer ihm, dem linksökologischen Reporter aus der bösen Stadt, das echte Leben mal ein bisschen näher bringt. Vor allem aber wollen wir mit ihm gleich zu Beginn über die Vorgänge in Österreich sprechen. So ein schönes Land und schon wieder kein Kanzler. Und dazu Hausdurchsuchungen, sogar beim Kanzler selbst, Korruptionsverdacht, dubiose Geschäfte mit einem Medienmogul und mal wieder der Verdacht: Österreich, das ist kein Land, das ist ein Club. Wie konnte das passieren? Fragen an Florian Klenk. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Also zunächst die Frage an Herrn Wegener vielleicht. Die CDU und Sebastian Kurz sind ja sozusagen Teil einer größeren glücklichen Parteienfamilie, der EVP. Was ist Sebastian Kurz für Sie?
Sebastian Kurz war bis vor kurzem Bundeskanzler unseres Nachbarlandes Österreich.
Ja, Sie versuchen gerade Zeit zu gewinnen, aber Sie fanden ihn richtig gut, oder?
Na, was heißt richtig gut? Sebastian Kurz ist ein politisches Talent, ist ja gar keine Frage. Das war er. Jetzt sind Vorwürfe im Raum, die aufgeklärt werden müssen. Das ist auch gar keine Frage. Und da wird der Rechtsstaat sicherlich funktionieren, auch in Österreich.
Hat Sie das überrascht?
Ehrlich gesagt, ja.
Wie geht es Ihnen da, Herr Trittin? Als jemand, der auch österreichische Innenpolitik sehr gut kennt?
Meine österreichischen Freunde haben mir das immer schon so erzählt, aber sie konnten es nie belegen. Und so als Piefke ist man ja dann gehalten zu sagen, ja, vielleicht ist das auch Folklore und übertreiben ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, sie haben nicht übertrieben.
Ja. Was hat Sie denn am meisten überrascht, Herr Wegener, wenn Sie sagen, dass diese Vorwürfe, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Was hat Sie da so überrascht?
Ja, da sind ja schon Vorwürfe im Raum, dass Umfragen vielleicht ein Stück weit manipuliert wurden. Ich will mich da gar nicht so stark einschalten, weil ich auch Beobachter bin und auch nicht so tief in den Themen wie Sie sicherlich. Ich bin ganz gespannt, was Sie da noch gleich aufzuklären haben oder zu sagen haben. Aber die Art und Weise, dass sowas möglich ist, ich glaube, sowas wäre in Deutschland, wenn das denn alles so war, so nicht möglich.
Ich meine, dieser Sebastian Kurz ist ja Ecke Heinreich wollte gerade, sagt was?
Nee, das wäre in Deutschland genauso möglich. Dass Umfragen bezahlt werden, dass Images poliert werden mit Geld, das ist doch hier genauso möglich, ist doch überall möglich.
Ist das so?
Ja, die haben ja hier einen großen Fanclub, ne? Der sitzt in der Chefredaktion der Bildzeitung.
Der
Julian Reichelt und Paul Ronsheimer finden den Basti Kurz, fanden den bis vor kurzem noch super und haben bei jeder Gelegenheit live interviewt, haben ihm Auftritte gewährt, die hätte nicht mal Österreich ihm gewährt, also die Boulevardzeitung Österreich. Und insofern, ja, ich würde auch bei Frau Heidenreich, da
gibt es durchaus Tendenzen. Gut, um das mal klarzustellen, aber die Kollegen von Bild haben da kein Geld für bekommen.
Ne? Das weiß man nicht.
Komm, hör auf.
Nein, im Ernst, ich würde das so nicht sagen. Nein, er hat ja promoviert über Pressefreiheit und Unschuldsvermutung.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ich wollte sagen, weil das ist ja...
Man kauft sich doch durch Anzeigen Freunde, oder? So geht doch Lobbyismus. Man gibt einer Zeitung viele Anzeigen, man futtert viel Geld rein und dann kommt Nettigkeit zurück. So funktioniert es doch in der Regel. Ich behaupte nichts, ich gucke nur, ich beobachte, was ich sehe.
Ist das Ihre Erfahrung als Politiker, Herr Wegner? Kann man sich Umfragen kaufen? Das ist ja eine steile These.
Also ich kenne das so nicht, ehrlicherweise.
Ich kenne das auch nicht, aber ich vermute das.
Aber wenn ein Politiker sagt, ehrlicherweise, muss man immer noch mal nachfragen, Herr Wegner.
Naja, also ich will nicht... Also ich habe es so nicht erlebt, Punkt. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Natürlich kann man als Partei auch eine Umfrage in Auftrag geben, aber man kann nicht an den Werten schrauben oder frisieren, sondern man bekommt dann Zahlen und die gefallen einem oder die gefallen einem nicht. Und,
Sie sagten gerade, ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt ja, dass es das trotzdem geben könnte. Wie diskutieren Sie das in Berlin?
Ich kenne das so nicht. Ich kann sowas immer nicht ausschließen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich kenne das so nicht, sondern es gibt sehr seriöse Meinungsforschungsinstitute in Deutschland. Da kann man Fragen stellen und dann bekommt man Umfragezahlen.
Okay, wenn Sie eine gute Umfrage bräuchten, Sie hätten ja eine gebraucht, kurz vor der Wahl in Berlin jetzt, die Sie ja leider verloren haben. Wen würden Sie dann anrufen?
Also wenn Sie meinen, ich so brauche eine Umfrage, die mir gut tun würde, Werten, genau.
Wen würden Sie dann anrufen?
Die kriege ich nicht in Deutschland.
Glauben Sie oder sind Sie sicher?
Na, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, dass es die nicht gibt, weil diese Meinungsforschungsinstitute fragen repräsentativ ab.
Und die sind alle gleich, diese Meinungsforschungsinstitute?
Ne, es gibt Ausschläge, nicht? Das merken wir ja auch, wenn wir aktuelle Prognosen zu einer Wahl sehen. Da gibt es ja sehr starke Ausschläge zwischen unterschiedlichen Meinungsforschungsinstituten. Ja. Wie die zustande kommen, kann ich Ihnen nicht erklären. Da müssten Sie mal die Meinungsforschungsinstitute einladen.
Das Gesicht von Herrn Klenk sollten Sie sich gerade mal angucken. Herr Trittin, Sie als jemand, politischer Profi, Sie kennen das. Wen beauftragen Sie, wenn Sie eine gute Umfrage für die Grünen brauchen?
Wenn ich eine haben will, die mir ehrlich die Meinung sagt und mir auch hilft, mich zu verbessern, dann würde ich die Forschungsgruppe Wahlen fragen.
Ja.
Und ich würde sagen, es gibt andere, deren Seriosität ich nicht so schätze, wie INSA oder Forsa.
Okay. Wo ist Forsa eher unterwegs?
Die waren ja früher das Haus und Hof.
Wichtigste in Kurzform in diesem
Orakel des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Die haben ihn in diese bemerkenswerten Auftritt getrieben, in dieser Wahlnacht 2005.
Sie glauben nicht, dass Sie mit meiner SPD der Auftritt.
Dieser berühmte Auftritt, das waren Forsa-Zahlen.
Können Sie mal kurz?
Bei solchen Zahlen muss man immer wissen, kriegt ein Ergebnis Rohdaten.
Ja.
Diese Rohdaten haben eine Fehlerquote von plus minus 2,5%. Mhm. Und sie rechnen das auch um, alle Institute rechnen das um, dann mit entsprechenden Erfahrungswerten umzumachen. Und diese Dinge sind natürlich im mathematischen Modell, aber auch in der Veröffentlichung immer ausreizbar. Und das ist
ausreizbar, das ist ein schönes Wort für was?
Wenn Sie sagen, ich nehme bei denen halt den oberen Rand, das ist der Fehler, und bei dem anderen den unteren,
dann
haben Sie schon eine Differenz von 5% da im Zweifelsfall.
Wie viel?
Von 5% plus 2,5 und minus 2,5 macht 5.
Das heißt, Sie können sich entweder als echter Gewinner präsentieren oder als...
Nein, das würde ich jetzt...
Nein, würden Sie nie tun, natürlich.
Nein, wenn ich eine ehrliche Geschichte haben will, wo ich wüsste, wo ich stehe, dann würde ich Forschungsgruppe Wahlen, vielleicht noch Ansbach fragen. Also das sind welche, die nicht im Verdacht stehen, grünnah zu sein.
Ja.
Und die mir dann aber sagen, guck mal, da seid ihr schlecht, da seid ihr schlecht. Das wäre mein Interesse an so einer Geschichte.
Ja. Nur mal ganz kurz, nur weil es Zeitgeschichte ist und weil es so interessant ist und weil es manche Leute möglicherweise nicht wissen. Schröder, was ist damals passiert? Schröder wurde kurz vor dem Auftritt, kurz bevor
er
das
wurde
Studio vertreten hat.
Und die haben hochgerechnet aus den Nachwahlbefragungen die möglichen Direktergebnisse und die Ausgleichs- und Überhangmandate. Und danach war Forsa wohl der Auffassung, Das reicht nicht für die CDU. Am Ende hat die SPD ein oder zwei Mandate vorne. Und mit dieser Gewissheit ist Gerd Schröder dann sozusagen gedopt in diese Fernsehrunde gegangen.
Das heißt, die Umfrage war sozusagen der Testosteronschub, ja?
So hat er das immer dargestellt und so sind auch die Fakten. Über alles Weitere weiß ich nichts.
Bitte, es wurde immer spekuliert, dass da auch das ein oder andere Siegergläschen im Spiel gewesen sein soll. Aber ich weiß von führenden Sozialdemokraten, unter anderem von Franz Müntefering, dass das definitiv nicht so war. Franz Müntefering hat auf die Frage, war Gerd Schröder leicht angeschwipst, als er diesen Auftritt hingelegt hat, hier in der Sendung gesagt, nein, er war stocknüchtern.
Ja, man kann auch von Zahlen betrunken sein.
Ja, oder von sich selbst, genau. Herr Klenk, in Österreich ist gerade eine Meinungsforscherin festgenommen worden heute. Ne? Was ist der Hintergrund?
Ja, ich musste so schmunzeln, weil ihr darüber diskutiert, ob es zulässig ist, eine Meinungsumfrage zu frisieren. Ja. In Österreich geht es ja nicht um den Vorwurf, dass eine Meinungsumfrage frisiert wurde, sondern dass eine frisierte Meinungsumfrage von den Steuerzahlern bezahlt wurde, weil die Meinungsforscherin diese Meinungsumfrage als Betrugsbekämpfungsstudie dem Finanzministerium verrechnen durfte.
Können Sie das nochmal auf... Was heißt das genau?
Das heißt genau, also im Jahr 2016, Sebastian Kurz ist on the rise, er ist aber noch Außenminister, er möchte gerne seinen Parteichef stürzen und er möchte gerne den Kanzler stürzen, er hat aber keinen Zugriff zur Parteikasse.
Stürzen, nicht stützen.
Stürzen.
Okay.
Er möchte selber Parteichef werden und er möchte selber Kanzler werden und hat ein Projekt ausgearbeitet, das hat er genannt die Operation Ballhausplatz, benannt nach dem Ballhaus, wo der Opernball, nicht der Opernball, die Bälle stattfinden in der Hofburg. Und dort ist das Kanzleramt und dort wollte er hin. Und er hatte aber im Jahr 2016 kein Geld. Konnte nicht Spenden akquirieren und er hatte auch keine Parteikasse. Also hat er Wege gesucht, um sich populär zu machen. Und der Vorwurf, der jetzt erhoben wird und der rekonstruiert wird anhand von tausenden Chats, besteht darin, dass er einen sehr hohen Beamten und engen Freund im Finanzministerium hatte, den Generalsekretär im Finanzministerium, der zwei Dinge gemacht haben soll. Einerseits frisierte Studien bezahlt über Scheinrechnungen und zweitens Inserate vergeben haben an Zeitungsherausgeber, die für diese Inserate den Vorteil gegeben haben, kurz diese Inserate, also diese Meinungsumfragen abzudrucken. Ja? Okay. Also Fake News produzieren, Fake News verbreiten und die Öffentlichkeit für ihre eigene Desinformation bezahlen lassen. Das ist im Kern der Vorwurf, um den eigenen Parteichef, den er in diesem Chat seinen Arsch nennt, wörtlich, den eigenen Parteichef zu desavouieren und den amtierenden Bundeskanzler wegzukriegen. Der Plan ist gelungen und Kurz ist Bundeskanzler geworden.
Da gibt es herrliche Chatverläufe. Ne?
Ja.
Stimmt es, Herr Klenk, dass Sie zum Teil jetzt mit diesen Chats auf der Bühne unterwegs sind in Österreich?
Ja, das war...
daraus vorzulesen, weil das wie Kabarett ist?
Ja, das hat eigentlich ernst begonnen. Ein Kabarettist und ich sollten ein Gespräch über Österreich führen und ich habe einfach aus den Akten ein bisschen vorgelesen und erklärt diese Affären und die Leute haben zu lachen begonnen und haben auf einmal diese Affären verstanden und es sind immer mehr Leute gekommen und mittlerweile haben wir ein eigenes Programm, wo ich nichts anderes tue, als einfach diese Affären ganz nüchtern zu erklären. Ja.
Und was ist der Hintergrund dieser Chats? Ein paar haben uns hier mal ausgedruckt, das ist wirklich sehr erheiternd. Wer redet da mit wem? Wer sind die entscheidenden Figuren? Worum geht's?
Also im Wesentlichen geht es darum, dass wir Sebastian Kurz haben und wir haben die sogenannten Prätorianer, einer nennt sich auch Prätorianer, das ist Thomas Schmidt, der war ein ganz mächtiger Mann im Finanzministerium, es gibt einen Pressesprecher genannt Frischi, es gibt einen Berater und es gibt Leute, die sich nennen, sie bezeichnen sich selbst als Mitglieder des Orchesters der Titanic, sagen auch dazu, wir spielen bis zum Untergang. Das ist alles lustig. Der eine sagt immer, danke, dass du mich betonierst, also sie sind ihm sehr ergeben.
Kannst du das mal übersetzen, das versteht man vielleicht in Flensburg, danke, dass du mich betonierst.
Danke, dass du mich betonierst.
Heißt, danke, dass du mich richtig in den Senkel gestellt hast.
Dass du mich richtig zusammengeschissen hast. Ne?
Ja.
Ja, der bedankt sich dafür.
Das ist Kanzler.
Ja, also es ist immer eine Mischung aus sehr devoter, in einem Chat heißt es sogar, devote Liebe ist schmerzhaft oder devote Liebe muss wehtun. Ja? Und auf der anderen Seite eine pure Aggression gegen jene, die es wagen, den Kanzler zu kritisieren. Mhm. Also es gibt einen Chat, in dem sich jemand damit brüstet, einen Kirchenfürsten, einen sehr hohen Kirchenvertreter, so zusammengeschissen zu haben, dass er, ich zitiere jetzt den Chat, zuerst rot, dann bleich und dann zittrig wurde. Ja, weil der Kirchenvertreter die Asylpolitik kritisiert hat. Es ist immer wieder, wow, das Verlangen nach steuerbaren Weibern zum Beispiel zu hören oder steuerbaren Frauen, die man dann wichtige Kontrollpositionen hat.
Steuerbare Weiber?
Steuerbare Weiber, das sagt eine Beraterin von Sebastian Kurz. Wir brauchen steuerbare Frauen, wir brauchen Weiber, so wird das genannt, die man an bestimmte Positionen setzen kann. Also man bekommt durch diese Chats eigentlich so wie ein Archäologe. Diese Chats sind so eine Art Höhlenmalerei der Ära Kurz, und dadurch, dass 300.000 Chats sichergestellt wurden, auf eine sehr lustige Art, weil das Handy wurde eigentlich gelöscht, aber Herr Schmidt hatte eine sogenannte Time Capsule zu Hause, wo sein Handy in dieser Time Machine, die Apple-Benutzer kennen das.
Genau,
und die Staatsanwälte haben
praktisch eine Kopie davon hat, genau, für den Fall, dass das Handy kaputt geht oder
und
verloren
die Staatsanwälte
geht.
Haben das gefunden und konnten sozusagen wie mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit fahren und die letzten 5, 6 Jahre aufrollen. Und da das Aktenbestandteile sind, die in einem Untersuchungsausschuss auch den Parteien zugekommen sind, haben wir die Möglichkeit, da drin jetzt zu blättern und zu lesen.
Österreich ist immer Operette, oder? Die neueste Operette ist Kurzschluss jetzt. Also es ist immer irgendwie lustig, ja, bei euch, bei, ja, allem Elend.
Wir hören mal kurz rein, wie Sebastian Kurz sich dazu geäußert hat. Bitte schön.
Das ist eine Gegenleistung. Ich glaube, das sollte man aufklären. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Inserat...
Sie wissen von keiner Gegenleistung.
Entschuldigung, ich war im Jahr 2016 Außenminister. Glauben Sie ernsthaft, ich habe die Inserate...
Dann sagen Sie einfach nein. Wo wissen Sie von einer Gegenleistung?
Ich habe die Inserate des Finanzministeriums doch nicht als Außenminister im Jahr 2016 gesteuert.
Aber dann könnten Sie jetzt einfach nein sagen.
Und ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt.
So, das war schön.
Was will? Das ist schön, ja.
Der Moment war schön, weil jahrelang haben wir immer vermutet, dass es für ein Inserat Berichterstattung gibt. Und das wäre ja tatsächlich strafbar, weil wenn ich positive Berichterstattung bekomme, als Vorteil dafür, dass ich ein Amtsgeschäft bekomme, nämlich ein öffentliches Inserat, dann wäre das tatsächlich Bestechung. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass wir das irgendwie spüren. In den Chats kann man das auf einmal nachlesen. Die Staatsanwaltschaft sagt, das ist Bestechung. Die möchten das gerne vor Gericht bringen. Und jetzt stellt sich der Bundeskanzler hin und sagt tatsächlich das, was man vermutet, nämlich dass es ein Gegengeschäft gibt, Berichterstattungsinserat. Vielleicht hat er sich auch versprochen. Also vielleicht ist es ihm auch rausgerutscht. Aber es ist schon bemerkenswert. Aber
können Sie mal dieses System erklären, Herr Klenk? Also diese Inserate, wer profitiert da von diesen Inseraten? Wer bezahlt die? Also, welche Rolle spielen welche österreichischen Zeitungen? Welche Verleger? Wer sind da die entscheidenden Figuren?
Also wir haben in Österreich zwei Besonderheiten im Mediensystem. Wir haben eine sehr hohe Dichte an Boulevardzeitungen. Die Kronenzeitung zum Beispiel hat ungefähr 1,9 Millionen Leser. Also es wäre so, wenn die Bild 19 Millionen Leser hätte. Und wir haben in Wien sehr viele Gratismedien, die mit sehr vielen Regierungsinseraten gemästet werden. Nicht nur von der ÖVP, sondern in Wien auch von der SPÖ. Also alle großen Parteien geben diesen Zeitungsherausgebern, die sehr reiche Menschen sind, sehr wohlhabende Menschen sind, zum Teil Milliardäre sind, jedes Jahr Millionen an Inseraten-Etat. Weil sie sagen, wir müssen ja die Leute erreichen und wir müssen ja unsere Frohbotschaften ans Volk bringen.
Das heißt, was sind das dann für Inserate, für Anzeigen, also irgendwelche Parteibotschaften?
Ja, da steht dann drinnen, benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder unsere Autobahnen sind so schön oder weiß nicht, essen Sie österreichisches Fleisch, weil das ist so gesund oder irgend so ein Zeug. Und was wir immer vermutet haben, ist, dass es ein Gegengeschäft gibt. Also man schaltet diese Inserate und dafür berichtet die Zeitung wohlwollend.
Genau.
Oder lässt vielleicht andere Dinge weg.
Ja, so. Wie ich es gesagt habe.
Also als zum Beispiel...
Elke, Entschuldigung, du hast das von Deutschland...
Nein, ich habe gesagt, so wird es vermutlich in der Politik gemacht.
Aber wir reden von Steuergeld. Wir reden jetzt nicht von Parteigeld, wir reden von Steuergeld.
Genau.
Also ein Beispiel, als das Ermittlungsverfahren gegen Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage begonnen wurde vor einiger Zeit, ist ein anderes Verfahren, war auf der Kronenzeitung am Titelblatt nicht Wahnsinn, gegen den Kanzler wird ermittelt, sondern es war der Landeshauptmann von Salzburg, lässt sich impfen. Und unten war noch eine kleine, wirklich exklusive Weltmeldung, nämlich, dass einem Rauchfangkehrer in Salzburg die Leiter geklaut wurde.
Ui. Ja, so.
Ernsthaft, kein Wort davon?
Kein Wort auf der Titelseite. Ja?
Also
die Titelseite war, nein, das war kein Wort, sondern der Landeshauptmann lässt sich impfen. Das war die Salzburg-Krone, nur ein Beispiel. Und ich habe mich gewundert, weil ich sage, es ist interessant, einem Rauchfangkehrer wird die Leiter geklaut. Warum ist es nicht auf der Titelseite? Warum ist das so? Ist das so, weil die finden, das ist keine Story oder weil sie vielleicht finden, ich kriege dann kein Inserat mehr? Darüber hat man nur vermutet. So, das Gleiche haben Sie sagen in der Zeit in Österreich, wo Sie auch immer wieder wahnsinnig schlechte Berichte über Politiker finden, also wo die schlecht gemacht werden, wo Sie irgendwie das Gefühl haben, die haben schon lange kein Inserat mehr geschalten. Oder Sie haben Jubelstrecken, wo Sie dann entsprechende Inserate finden. So, wir haben immer nur gemutmaßt, wir konnten das nicht aussprechen. Und jetzt auf einmal in diesen Chats kann man nachlesen, wie eine ehemalige Ministerin, eine Kollegin von Sebastian Kurz, offen darüber spricht, dass man ein Package ausgemacht hat. Sprich, der eine Geschäftsführer von der Zeitung Österreich ist für die Kohle zuständig und der andere für die Stories. Und da gibt es einen wunderbaren Chat, wo ein junger Finanzministeriumssprecher sagt, er beschwert sich darüber, dass sein Minister nicht vorkommt in der Zeitung. Und der Zuständige, der auch jetzt beschuldigt wird, sagt, naja, ist ja kein Wunder, du hast noch nicht eingezahlt. Daraufhin sagt er, wieso, die haben doch eine Redaktion. Ne? Sagt, du musst einzahlen, du musst dorthin gehen und du musst zu dem einen gehen, zum Helmut, der ist zuständig für die Kohle und der Wolfgang, der ist zuständig für die Stories. Und ich mag das nicht mehr machen, das machst jetzt du, triff dich mit denen und mach das aus. Und das waren die sogenannten Packages. Und die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, nachdem sie das alles durchgeforstet hat, sagt, Moment mal, juristisch ist das aber sehr spannend, was da passiert. Denn diese Medienherausgeber des österreichischen Boulevards, diese Fellner Brüder, wie sie heißen, die das übrigens bestreiten. Das
sind sehr bekannte Leute in Österreich.
Sehr bekannte,
ne?
Leute. Fellner Brüder. Man kann sich das anschauen, wenn man so richtig österreichisches Medienkabarett sehen will, dann schaut man sich Fellner TV an, wo er sitzt. Und die Staatsanwaltschaft sagt, naja, was machen die eigentlich? Die bieten an einen Koffer mit positiven Schlagzeilen. Die bieten an einen Zugriff in die redaktionelle Berichterstattung. Die bieten an, dass man mitreden darf, was in der Zeitung steht. Und das bieten die dem Politiker an, so wie wenn man einen Koffer mit Bargeld rüberschieben wird. Aber es ist kein Geld, aber es ist ein geldwerter Vorteil.
Genau.
Und für diesen Vorteil macht der oberste Beamte im Finanzministerium Inserate locker und sagt, dafür kriegst du Inserate.
Und das nimmt er nicht aus der Parteikasse?
Nein, eben nicht, sondern aus unserer Kasse, aus der Staatskasse. Weil das die Parteikasse wäre, ist deren Problem, das können sie machen. Aber Kurz hatte ja keinen Zugriff zur Parteikasse, weil Kurz war ja noch nicht Parteichef. Das ist der Vorwurf, der jetzt gemacht wird. Und jetzt gibt es einige Leute, die da verstrickt sind, sozusagen der Hof des Sebastian Kurz. Und eine Frau, die diese Studien gefälscht haben soll, der ist man jetzt draufgekommen, sagt die Staatsanwaltschaft, dass sie kurz bevor diese Razzia stattgefunden hat, ihre Festplatte gelöscht hat. Und deswegen hat man sie jetzt wegen Verdunkelungsgefahr einmal festgenommen. Und man erwartet jetzt doch, dass einige dieser Leute, weil hier sehr hohe Haftstrafen im Raum stehen, weil das ist der Verdacht der Bestechung, der Schaden beträgt mindestens 300.000 Euro. Das heißt, die Strafdrohung ist ungefähr 10 Jahre Maximum. Wir haben es mit einem Bundeskanzler zu tun, wir haben es mit Generalsekretären zu tun, mit Ministern zu tun. Das heißt, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, wenn sie das zur Anklage bringt und wenn die Leute verurteilt werden, dass es durchaus unbedingte Haftstrafen geben kann.
Und was ja interessant ist, ist auch die Umkehr sozusagen des Vorgangs. Es ist ja nicht der Politiker, der bestochen wird,
genau,
sondern es sind Journalisten, die plötzlich bestochen werden.
Eigentlich haben wir immer davon ausgegangen, die Journalisten sind bestochen.
Genau.
Das ist in unserem Denken. Aber das, was in Österreich jetzt juristisch probiert wird, ist zu sagen, Moment, nicht der Journalist wird hier bestochen, sondern der Politiker wird bestochen, damit er Steuergeld an die Medien schleust. Und die Bestechungszahlung an den Politiker ist sozusagen nicht Geld, sondern positive Berichterstattung und Zugriff auf die redaktionelle Berichterstattung und auch das Weglassen können von negativer Berichterstattung. Andere schlecht machen. Und wir sehen genau, es gibt eine Auswertung in der Berichterstattung, dass genau zu dem Zeitpunkt, als diese Zahlungen begonnen haben, die Negativberichterstattung über die SPÖ explodiert ist, während die Positivberichterstattung über die ÖVP ebenso nach oben gegangen ist. Und dieser zentrale Vorwurf gegen Sebastian Kurz und sein Team lautet eben, dass man über dieses Beinschab-Österreich-Tool, so nennen sie das, eine ganz merkwürdige Wortkreation. Frau Beinschab war diese Meinungsforscherin, Österreich ist die Zeitung und Tool, so nennen sie das, eben in die Medien hineingekommen ist mit Propaganda. Also man hat mit Steuergeld Propaganda in Zeitungen gemacht. Es gab zwei Gewinner, nämlich die Politiker und die Medienherausgeber, und es gab einen großen Verlierer, das heißt, die Steuerzahler.
Ja, das heißt, Herr Klenk, man muss sich das zusammengefasst so vorstellen, da sitzt eine kleine Clique irgendwann irgendwo in Wien zusammen und beschließt diesen jungen Mann, der ein politisches Talent ist, ganz zweifellos, weil er so reden kann, dass Leute ihm zuhören, weil er in der Lage ist, Botschaften zu platzieren, den bringen wir ganz nach vorne. Wie machen wir das? Das machen wir genauso.
Das ist im Großen und Ganzen der Vorwurf der Staatsanwaltschaft,
wow,
die seit 1,5 Jahren von dieser Clique massiv angegriffen wird. Mhm. Die werden als linke Zellen beschimpft, als rote Zellen, mhm. als linkes Netzwerk, einzelne Staatsanwälte, und zwar ausgerechnet die, die diese Daten wiederherstellen konnten, wurden namentlich rausgepickt, in Untersuchungsausschüssen attackiert. Und wir haben sie immer gefragt, warum sind die so aggressiv? Warum picken sie sich genau diesen Staatsanwalt P. raus und beuteln ihn sozusagen in der Öffentlichkeit mhm. her? Stellen Sie mal vor, die Bundeskanzlerin Merkel würde sich einen einzelnen Korruptionsstaatsanwalt hernehmen. Wir haben zum Beispiel vor eineinhalb Jahren habe ich eine Geschichte darüber geschrieben, dass ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz unter falschem Namen 5 Festplatten des Bundeskanzleramts schreddern hat lassen. Um 80 Euro. Und dann hat er nicht mal die Rechnung bezahlt. Und der Mann,
es sind
der,
immer die Details, genau, die es am Ende genau, in Österreich genau. so richtig
und
süffig machen.
Bei der Firma ja. Reiswolf, so heißt die auch. Und ja. dieser Mann, nennen wir ihn der Herr Reiswolf, hat sich irgendwann gewundert, hat sich gedacht, warum zahlen die Rechnung nicht? Wer ist das? Ne? Und dann schaut der Herr Reiswolf im Fernsehen, sieht den Bundeskanzler bei seiner Rücktrittsrede nach Ibiza, ein paar Tage nach Ibiza, und auf einmal schreckt er hoch, weil er neben diesem Mann jemanden stehen sieht, nämlich genau den, der die 5 Festplatten geschreddert hat. Und auf einmal denkt er sich, wer ist der Mann? Der war doch gerade bei mir Festplattenschredder. Googelt seine Telefonnummer und kommt drauf, es ist ein enger Mitarbeiter von Sebastian Kurz, und macht eine Anzeige und sagt, sind da möglicherweise genau die Daten vernichtet worden, über die wir jetzt reden? Und die Staatsanwaltschaft hat dann die Polizei ausgeschickt. Ein ÖVP-Politiker ist ausgerückt, hat keine Beweissicherung gemacht, weil er gesagt hat, wenn es Beweise gibt, dann sind sie ja schon vernichtet, und die Akte wurde geschlossen. Das ist so in Kurzfassung.
Ich meine, Elke sagte gerade Operette, und auch wenn Sie das so erzählen, das klingt auch so humorisch und mit den
Nein,
feinen
es ist,
Wiener,
es ist gar
Wiener
nicht
Akzent
klingt es ist genau, lustig.
In Wahrheit ist es ein Angriff auf die Gewalt.
Es ist lustig, ne? Es ist lustig zu erzählen, ja, genau. Wie die Ibiza-Affäre lustig war, und es ist lustig zu erzählen, ja. Wie diese Figuren alle auftauchen. Nur was passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass hier schon die Sicherungen, und jetzt kommt es in den ernsten Teil bei dieser ganzen Operette,
genau.
dass hier sozusagen eine kleine Klick auch versucht, Kontrollsicherungen rauszudrehen. Da sind die Medien, da ist die Staatsanwaltschaft, da ist der parlamentarische U-Ausschuss, da sind kritische Beamte. Wir wissen aus den Chats auch, dass kritische Wissenschaftler unter Druck gesetzt wurden mit Förderentzug. Also wow. überall versucht sozusagen eine Regierung, jene Rädchen, die die Kontrolle halten sollen, die Dissens bringen sollen, auszudrehen.
Sie sagten gerade Ibiza, ganz interessant in dem Zusammenhang. Die Kollegen haben das nochmal rausgesucht, dankenswerterweise. Sehr interessant, wie sich Sebastian Kurz einlässt zur Ibiza-Affäre und Folgendes sagt. Und das klingt jetzt ehrlich gesagt wie der blanke Hohn, wenn man das so hört.
Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Und es entspricht, das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, nicht dem politischen Zugang, den ich habe, nämlich der Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen.
Das klingt jetzt plötzlich
ziemlich hohl. Das klingt wie eine Selbstanklage eigentlich, ne?
Ja.
Es ist ziemlich hohl, ja. Und wenn man als Journalist mitkriegt, wie nicht nur die Boulevardmedien gemästet werden, solange dass die Herausgeber platzen vor Geld, sondern wie umgekehrt kritischer Journalismus diese Inserate entzogen wurden.
Unsere das ist Zeitung sozusagen Beispiel, der zweite Teil
das
der
Das ist
Geschichte.
Die Carrot und Stick. Wir haben die Karotten für die Braven und wir haben den Stick für die Schlimmen. Und der Stick heißt einfach Inseratenentzug. Mhm. Unsere Zeitung hat kein einziges Inserat von der Regierung bekommen. Mittlerweile brauchen wir zum Glück keines mehr. Aber, wenn ich das noch anfangen darf, wir hatten ein Interview mit dem Geschäftsführer der News Group. Das ist ein großer Zeitungsverlag. News war so das für lange Zeit die größte Illustrierte. Und er hat ausgesagt, dass er, weil sie eine ÖVP-kritische Geschichte geschrieben haben, der gesamte News-Verlag keine Inserate des Finanzministeriums bekommen. Und der hat das öffentlich gesagt. Er hat gesagt, das ist wie in Ungarn. Ja, die haben uns jetzt gerade angerufen und haben gesagt, alle Inserate des Finanzministeriums, also steuerfinanzierte Inserate, werden gestrichen, weil wir die ÖVP kritisiert haben, die private Partei.
Wahnsinn.
Und die Österreicher haben dann irgendwie gesagt, ja, das ist ein Skandal und Dings, aber das ist eh nichts Neues, wissen wir eh schon. Nicht? Und nach ein, zwei Wochen war das irgendwie vorbei. Ich wüsste gern, was in Deutschland passiert, wenn irgendjemand, wenn jetzt, ich weiß nicht, der Herausgeber der Zeit, wenn Giovanni Di Lorenzo sagen würde, wir hatten eine kritische Geschichte über die CDU und jetzt hat uns das Bundesfinanzministerium sämtliche Absolut. Kooperationen gestrichen. Das wäre das Ende des Finanzministers.
Ne? Ja, so ja, genauso ist. Ja. Wäre es mit Sicherheit, wobei man sagen muss, das System ist an der Stelle auch ein seltsames System, aber andererseits, bevor man so Wörter wie Bananenrepublik und so weiter verwendet. Die Justiz funktioniert ja ganz offensichtlich in Österreich. Genau, ich meine, das muss man sich erst mal trauen, im Bundeskanzleramt aufzulaufen und sagen, jetzt gucken wir mal hier, was hier an Unterlagen zu finden ist. Also ich sage mal, es spricht sehr für eine funktionierende Staatsanwaltschaft.
Die haben noch mehr gemacht. Die haben die Leute alle gepeilt mit ihrem Handy, damit sie auch zeitgleich zugreifen können. Also die haben richtig Bewegungsprotokolle gemacht und geschaut, wann sind die, wo sind die um 6.30 Uhr und sind dort hingefahren. Ja. Die richtige, also es war eine richtige Aktion.
Okay.
Die Staatsanwälte haben den Namen, den Spitznamen bekommen von ihren Vorgesetzten, die Fab Four, die Fabulous Four.
Okay.
Und werden dort sozusagen als die Staatsanwälte, das ist eine, eigentlich eine kleine manipulierte Bewegung, ja? Ein Aufstand der Staatsanwälte, die sagen, wir machen jetzt endlich unseren Job, wir klären Sachverhalte.
Okay.
Wir klären auf.
Ja. So, und jetzt kommt Elke Heidenreich und ich zitiere mal wörtlich, als Manntyp gefällt mir der Kurz nicht, aber als Politikertyp finde ich so einen jungen Mann neben all den alten Säcken ganz erfrischend, mal ein junger weißer Mann, nicht ein alter weißer Mann.
Das ist schon länger her, das Zitat. Das hat jetzt mit dieser Sache gar nichts zu tun.
Mit der Sache nichts zu tun.
Denn wir reden letztlich über Moral und nicht über irgendwelche jungen oder alten Männer. Wir reden über den Moralverfall in der Politik, ob in Deutschland, in Ungarn, in Russland oder auch eben auch bei uns.
Mhm.
Und der Kurz, ich fand ihn immer ziemlich smart, aber wenn an dieser Sache was dran ist, aber Sie haben ja eine Arbeit geschrieben über Pressefreiheit und Unschuldsvermutung. Gilt denn für den Kurz überhaupt noch eine Unschuldsvermutung oder ist alles schon bewiesen?
Ah, es gibt eine Unmutsvermutung mal, würde ich sagen. Mhm. die Unschuldsvermutung betrifft seine strafrechtliche Verurteilung. Mhm. Er hat das Recht, in einen Prozess zu gehen und dort als unschuldig zu gelten, aber das betrifft die strafrechtlichen Vorwürfe. Mhm. Wir machen ja hier kein Strafrechtstribunal über ihn, sondern wir diskutieren seine politische Tätigkeit.
Ja, das ist eine Diskussion über Moral.
Nein, nicht über Moral, sondern eine Diskussion über politische Entscheidungen. Wofür gebe ich Steuergeld aus?
Mhm.
Wie sehr frisiere ich Umfragen über mich? Manipuliere ich die öffentliche Meinung?
Ist für mich eine Diskussion über Moral.
Ist ja auch okay. Also man kann ja auch wieder ein bisschen Moral reinbringen.
Das heißt, konservative
Partei. Mhm. Also ich würde ja sozusagen sagen, das ist ja eigentlich, das war ja immer sozusagen,
es geht ja.
Die Moral war ja eigentlich für Konservative immer ganz wichtig. Ne? Also jetzt lustig, dass jetzt
Anstand ist das schöne
alte
Wort dafür.
Law and Order. Ja. Also ich bin da sehr für Law and Order, dass hier wieder sozusagen Rechtsstaatlichkeit gilt. Ja.
Und vom Anstand zum Zustand.
Glaubwürdigkeit zu tun.
Ja, genau. Herr Klenk, vielen Dank bis hierhin. Herr Trittin, haben Sie sich jemals vorstellen können, dass die CDU, dass die Union sich jemals in einem solchen Zustand befinden würde wie im Moment, wo man auch das Gefühl hat, da fehlt irgendwie, naja, nicht so ein moralischer Kompass, aber so eine Orientierung. Man weiß nicht mehr, wer man eigentlich sein möchte.
Also bei allen Fanclubs, die es in der Union für Basti Kurz gegeben hat und auch vielleicht noch gibt, würde ich die CDU an dieser Stelle, also nicht mit Österreich und der ÖVP
ich war jetzt auch weg von Österreich.
Aber ich will es trotzdem an der Stelle gesagt haben. Ich glaube, dass die CDU in einer sehr schweren Krise ist. Und diese Krise ist offenbar geworden bei dieser Bundestagswahl. Nach 16 Jahren Merkel wollte die Bevölkerung etwas anderes. Darauf hat die Union keine Antwort gegeben, weil in den eigenen Reihen, wäre meine Analyse oder Einschätzung, es eine Uneinigkeit gibt. Da gibt es im Osten diejenigen, die eigentlich ihr eigentliches Problem haben mit der Konkurrenz durch die AfD und eine stärkere konservative Profilierung einfordern. Da gibt es die bayerische CSU, die ein Programm fährt, was im Wesentlichen heißt Bayern zuerst. Und es gibt andere Teile der Union, die in den Städten sagen, wir haben einen dringenden Modernisierungsbedarf. Wir müssen dort mehrheitsanschlussfähiger werden zu durch solchen Milieus. Und das zerreißt diese Partei gerade in ihrem Modell als Volkspartei. Und in dem Moment, wo das, was sie zusammengehalten hat, es hat ja immer CDUler gegeben, dann hat die gesagt, die Frau Merkel ist keine richtige Christdemokratin. Doch, sie war eine richtige Christdemokratin, weil sie hat das verkörpert, was der Zweck der Union war, nämlich das Kanzleramt zu
regieren.
Zu regieren.
Ja.
Und als das wegfiel, wurde sozusagen diese Widersprüchlichkeit in der Union offenbar. Und das ist sozusagen jetzt das Problem. Und das geht weit über Armin Laschet hinaus, der einfach gesagt hat, ich mache das so wie Merkel, hatte aber das Problem, dass er nicht an der Regierung war. Er war halt nicht Kanzler an dieser Stelle. Mhm. Und dieser Krise wird sich, glaube ich, die Union jetzt zu stellen haben. Das sage ich ganz ruhig.
Nee, ganz wert, genau.
Ohne dass ich da irgendwie hämisch bin, weil ich glaube, Deutschland braucht eine demokratische, konservative Partei, auch des Zuschnitts mit Anspruch Volkspartei oder mehrheitlich zu sein. Und davon ist die Union in ihrem jetzigen Zustand ein ganzes Stück entfernt. Da kann man in der jetzigen Konkurrenz sagen, ja schön, bilden wir eine andere Regierung. Aber langfristig glaube ich, dass es im Interesse aller Parteien ist, dass die Union diese Krise irgendwann überwindet. Wie ich übrigens das Gleiche auch mal über die SPD gesagt habe.
Ich wollte es gerade sagen, Ecke, wie nimmst du das wahr, als jemand, der sich vorzugsweise mit Literatur beschäftigt, aber natürlich auch auf die Politik schaut, dieser Zerfall der CDU, der Satz, Deutschland braucht eigentlich eine starke Union, das ist in unser aller Interesse, dass es eine starke Union gibt, das ist der Satz, den wir vor einem Jahr ungefähr noch über die Sozialdemokraten gesagt haben. Deutschland braucht eine starke SPD, völlig frei von Häme, wir sind auf diese Sozialdemokratie angewiesen. Und plötzlich wird das ganze System fast über Nacht instabil und die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist atemberaubend.
Ja, und anscheinend ist das Grundprogramm der CDU im Moment, so sehe ich das als Beobachterin von außen, nur noch Machterhalt. Ich sehe überhaupt gar kein Programm mehr. Ich sehe gar nicht, wo Sie hinwollen. Es ist Machterhalt und Sie reden zum Beispiel, Herr Wegener, von modernem Konservatismus. Was soll das denn sein? Was ist denn moderner Konservatismus? Seid doch konservativ, ist doch okay. Was ist denn das plötzlich für ein Modernisierungswahn? Und trotzdem kommen bei diesem Modernisierungswahn die ganzen alten Köpfe wieder ins Gerede. Also soll es Röttgen bringen? Soll es Merz bringen? Soll es Philipp Amthor? Ist das eure neue Jugend? Ich kann das gar nicht verstehen, was in dieser Partei im Moment eigentlich passiert. Philipp Amthor ist jetzt schon älter als ich und ich bin 80. Also das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn die Jugend? Wo sind die Frauen? Ich habe neulich dieses Bild gesehen, über das ihr alle jetzt reden. 17 Männer und eine Frau. Ich weiß gar nicht, wo ihr anfangen wollt in der CDU.
Herr Wegener, wollen Sie mal
mit der... durch Angela Merkels Strahlkraft alles andere liegen geblieben. Und jetzt hat man nur noch das Gefühl, Machterhalt wieder zurück an die Macht. Und ich sehe überhaupt kein Programm.
Wir haben eine Menge zu tun.
Ja, ihr habt viel zu tun, das finde ich auch.
Aber was heißt das denn in der Konsequenz? Also moderner Konservatismus ist erstmal die Frage. Und dann was heißt das? Also wie füllt man das wirklich mit Leben? Gibt ja die Ersten, die sehr, finde ich, sehr nobel, Peter Altmaier, Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagen, pass auf, so geht's nicht weiter. Ja. Das muss jetzt mal eine Konsequenz haben. Wir treten zurück. Wolfgang Schäuble hat den Kollegen vom Spiegel, glaube ich, heute gesagt, dass er sich zumindest insoweit aus der Politik zurückziehen wird, dass er keine führende Rolle mehr spielen wird. Das heißt, das fällt wie eine Kaskade, geht es jetzt top-down. Welche Konsequenzen muss das noch haben? Also wo hört das auf? Wer noch, Herr Wegener? Wer sind die Leute, die keine Zukunft in der Union haben?
Ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass wir erstens nach so einer wirklich heftigen Wahlniederlage, die wir eingefahren haben, jetzt natürlich in einem Diskussionsprozess sind. Ich sehe übrigens gar nicht, dass es zurzeit so sehr um Machterhalt geht bei der CDU. Mhm. Weil wir haben ja letztlich gar keine Chance zurzeit. Zurzeit gibt es drei Parteien, die sondieren, die darum ringen, eine Regierung zu bilden. Und die CDU hat jetzt den Auftrag, und das ist nach 16 Jahren erfolgreiche Kanzlerschaft Angela Merkel sicherlich auch nicht ganz einfach, wieder die Rolle in der Opposition zu finden. Und die CDU muss sich jetzt schnellstmöglich bereithalten, auch eine starke Opposition abbilden zu können. Und mir geht es tatsächlich darum, was Jürgen Trittin gesagt hat, ich sage es ja ungern, aber dass die CDU den Anspruch weiterhin hat, Volkspartei zu sein. Was heißt Volkspartei für mich? Volkspartei heißt, die unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Milieus in unserem Land zu vereinen in einer Partei. Keine Klientelpartei zu sein, die für ein bestimmtes Thema steht, sondern wirklich Unternehmer, Arbeitnehmer, Frauen, Männer, Ältere, Jüngere.
Unter 20% sind Sie gerade aktuell. Und das, was Sie gerade sagen, das könnte so auch, weiß ich nicht, Norbert Walter-Borjans von der SPD sagen.
Absolut. Aber vor einem Jahr waren wir bei 38%. Da ging ja etwas ins Rutschen in den 12 Monaten, was und in der Tat noch mal genau analysiert werden muss, wie es dazu kommen konnte. Und jetzt geht es darum, nicht zu sehr zu gucken, wie weit kann es noch weitergehen, sondern wie schnell kommen wir da wieder raus. Ja, weil ich möchte nicht so lange in dem Bodensatz sein wie die SPD. Also
ich bin ja immer jemand, der dazwischen redet, Entschuldigung. Aber wenn die Hälfte der Partei sagt, wir hätten lieber einen Kanzler Söder, dieser ruchlose Mensch, der so intrigant jetzt gerade gehandelt hat, wie kann eine Partei daran immer noch festhalten? Wie will sie wieder Fuß fassen, wenn solche Leute immer noch das Sagen haben? Und wenn da nicht mal Einhalt geboten wird. Denn das strotzt nur so vor Intrigen und Bösartigkeit, was da passiert ist. Und ich habe mal eine ganz einfache Frage. Ich bin vielleicht da politisch wirklich dumm. Ja, ist es denn nicht möglich, dass die CDU sich von dieser CSU mal trennt? Was hat dieses Bayern eigentlich für ein Gewicht dauernd?
Das geht mir schon lange auf den Keks, dass die CSU die ganze Politik der CDU mitbestimmt. Im Moment hat sie das getan. Muss das sein?
Bundesweit gut sozusagen für ungefähr 5%. Ne? Also so wichtig sind die bundesweit
so wichtig
nicht.
Die sind
Frage
die auch
ist,
nicht.
Frage ist sehr berechtigt. Herr Wegner.
Naja, ich glaube schon, dass die Union immer dann stark war, wenn CDU und CSU gemeinsam agiert haben.
Das ist vorbei, glaube ich.
Ja, wir hatten schon häufiger schwierige Phasen. Das ist nicht erstmalig jetzt so, sondern das war immer wieder. Und stark waren wir, wenn wir gemeinsam zusammenstanden. Und das muss auch der Auftrag sein. Da muss ganz schnell wieder...
Aber es kann doch meine bundesweite CDU sein. Warum ist das in der Verfassung irgendwie festgeschrieben, dass Bayern, nur weil es ein Freistaat ist,
nein.
Eine eigene... Ja.
Nein, die nein, SPD ist ja auch bundesweit organisiert.
Ja, dann kann doch die CDU das auch sein, oder nicht?
Herr Wegler, Sie haben jetzt die einmalige Chance.
Ja, das wäre doch mal eine Chance.
Sie hätten jetzt die einmalige Chance, für die Abschaffung der CSU zu plädieren.
Das werde ich aber nicht tun, weil nochmal CDU und CSU sind...
Wie fanden Sie das denn, was Markus Söder da gemacht hat im Wahlkampf gegenüber Armin Laschet. War das hilfreich?
Na, das war alles nicht hilfreich. Die Kandidatennominierung im April, wo wir schon mal drüber gesprochen haben.
Sie waren ja für Söder, ne?
Alles andere als hilfreich. Der ein oder andere Querschuss oder Kommentar aus München war sicherlich auch nicht hilfreich bis zum 26. September. Da wurden eine Reihe von Fehlern gemacht, die dann dazu geführt haben, dass viele Menschen in Deutschland uns das Vertrauen entzogen haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es vor einem halben, dreiviertel Jahr in Deutschland eine wirkliche Wechselstimmung gab. Die hat sich zum Schluss dann aber...
Die haben Sie sich selbst gebaut. Diese Wechselstimmung.
Ich glaube schon, dass wir da eine große Verantwortung mittragen, dass wir nicht mehr in der Verantwortung sind. Ja.
Ich meine, die Frage ist doch jetzt bei Ihnen, wer soll es denn jetzt eigentlich machen? Wie geht es denn da jetzt weiter? Ich frage nochmal nach den politischen Konsequenzen. Schäuble, der sich zurückzieht, Altmaier, der sich zurückzieht, Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich zurückzieht. Sie haben gerade die Wahl in Berlin verloren. Ziehen Sie sich auch zurück?
Nein, ich habe ja gegen den Trend sogar leicht dazu
gewonnen. Das stimmt,
gewonnen,
aber Sie haben aber trotzdem das, verloren.
Das ist trotz alledem, beruhigt mich das auch nicht, weil mein Ziel war ja ein anderes in Berlin. Und ich glaube auch, dass diese Stadt eine bessere Regierung verdient. Aber nun gucken wir mal, wer sich da zusammentut. Aber das alles Entscheidende ist doch, wir haben jetzt einen Weg beschlossen im Bundesvorstand, den ich gut finde. Nämlich, es gibt jetzt eine Kreisvorsitzendenkonferenz, wo über das weitere Verfahren mal gesprochen wird. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Ich glaube, jetzt einfach wieder Beschlüsse zu fassen. Der Bundesvorstand beschließt XYZ, die ersten Kandidaten äußern sich, ich mach's. Das würde bedeuten, dass wir wieder nichts gelernt hätten. Und ich glaube, es ist jetzt so notwendig, auch mal die Basis anzuhören, unsere Mitgliedschaft anzuhören, die Stimmung dort mit aufzunehmen. Und ich bin ja durchaus ein Freund, unsere Satzung sieht nicht vor, dass es Mitgliederentscheide gibt. Aber eine Mitgliederbefragung, die dann ja durchaus ein Stück weit verbindlichen Charakter für den Bundesparteitag hat, sowas halte ich tatsächlich für sinnvoll.
Althusmann sagt, Merz hat einen gewissen natürlichen Führungsanspruch in Zukunft. Ist Friedrich Merz die Zukunft der CDU?
Ich will gar nicht über Personen reden, Herr Lanz. Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Ich bin auch wirklich froh, dass keiner bislang gesagt hat, ich mach's. Das hatten wir ja die letzten zwei, drei Jahre immer wieder. Als Angela Merkel 2018 gesagt hat, sie hört auf, kamen gleich die ersten Ich mach's. Dann war es bei Annegret Kramp-Karrenbauer genau das Gleiche. Und ich bin sehr froh, dass heute noch keiner gesagt hat, ich mach's.
Merz hat es schon wieder gesagt. Er ist zweimal abgewählt und er will schon wieder.
Jein. Er hat, ja, habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass er es gesagt hat. Er hat aber auch gesagt, wenn es nur eine Lösung gibt. Also so richtig die Kandidatur klar benannt hat er jetzt auch noch nicht. Ich glaube, dass alles Entscheidende ist, dass wir versuchen, und ein Team zu bilden, was die Union wieder stark macht, wo unterschiedliche Flügel auch abgebildet werden. Jetzt wieder in so einer Auseinandersetzung. Nochmal, ich habe gar keine Sorge davor, wenn es 2, 3, 4 unterschiedliche Kandidaten gibt und man hat eine Auswahl, dann ist das ein Demokrat. Wettbewerb und völlig okay. Aber ich glaube jetzt auch erstmal wirklich zu sagen, hey, was ist schiefgelaufen? Was müssen wir vielleicht auch in Strukturfragen ändern? Und welche Inhalte sind es eigentlich, die uns viele Menschen nicht mehr abnehmen? Ich nehme mal das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ich sehe, dass die Grünen da stark sind. Das hat mich nicht so sehr überrascht. Aber die FDP ist insbesondere auch bei jungen Wählern sehr, sehr stark geworden bei dieser Bundestagswahl. Und wir haben da sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Und das sind Punkte, wo ich sage, wenn die Volkspartei CDU eine Zukunft haben will, müssen wir diese Themen glaubwürdiger wieder besetzen. Auch mit Köpfen, aber auch mit Inhalt.
Herr Wegner, Sie reden jetzt so, als hätten Sie die Bundestagswahl noch vor sich. Die war schon.
Und diese
dass Ihnen jetzt auffällt, dass Sie Inhalte bräuchten.
Das ist ja so, Herr Lanz, diese Bundestagswahl ist verloren.
Ja, das ist richtig.
Absolut. Das war ja für den einen oder anderen schwer am Anfang zu erkennen. Ich glaube, dass wir eine krachende Wahlniederlage.
Denken Sie jetzt an Armin Laschet oder an wen denken Sie?
Ich denke an gar keine. Ich stelle fest, wir haben die Bundestagswahl verloren.
Okay, was heißt das denn konsequent? Heißt das, Armin Laschet müsste, auch das, der Rücktritt, der keiner war. Der Rücktritt in Österreich, der auch nicht so richtig einer war. Rücktritte scheinen so irgendwie aus der Mode gekommen zu sein.
Seitentritt, sagt man bei uns.
Seitentritt, ja, kein Rücktritt, Seitentritt. Naja. Weg frei machen ist die neue Formulierung dafür.
Also Armin Laschet hat jetzt im Bundesvorstand bei uns relativ deutlich gemacht, dass er für weitere Führungsämter nicht zur Verfügung steht. Er hat deutlich gemacht, dass er nicht als Bundesvorsitzender wieder kandidieren wird. Und ich ziehe meinen Hut davor und habe auch Respekt, dass er sagt, ich moderiere den Prozess zu einem Bundesparteitag, wo nicht nur der Bundesvorsitzende, nicht nur das Präsidium, sondern der gesamte Bundesvorstand neu gewählt wird. Und diesen Weg müssen wir jetzt vernünftig gestalten.
Andere Theorie, wenn das mit der Ampel schief geht, kann es sein, dass sich da jemand noch die Option offen hält, dass Jürgen Trittin dann ihn anruft und sagt, pass auf, lass uns doch Jamaika machen? Wen soll denn Jürgen Trittin anrufen in der CDU, wenn das morgen mit der Ampel schief geht?
Armin Laschet ist unser gewählter Parteivorsitzender. Und er ist der Ansprechpartner.
Und der wäre dann Kanzler.
Armin Laschet hat auch gesagt, dass im Rahmen einer Jamaika-Koalition er nicht zwingend zur Verfügung stehen muss.
Nicht zwingend? Ja, merken Sie dieses Lavieren?
Also was für ein Eiertanz?
Nein, ist doch gar kein Eiertanz. Ich finde, ich habe wirklich großen Respekt davor, Armin Laschet. Und Sie wissen, dass
aber
ich einen anderen Kandidaten...
Aber verloren ist verloren. Ich bitte Sie, diese Person ist jetzt so beschädigt. Der Mann mag persönlich wahnsinnig nett sein. Ich kenne ihn auch. Ich finde ihn auch nett.
Absolut.
Aber der ist als Kanzlerkandidat doch so beschädigt. Und nach dieser Wahl, die Wahl ist für die CDU verloren. Verdammt nochmal, das muss man doch irgendwann mal anerkennen und sagen, das steht jetzt nicht mehr zur Verfügung.
Aber das habe ich ja gesagt, dass die Wahl verloren ist. Und eindeutig. Ja. Gesagt, dass
also steht
der
Wahlverlierer
auch
nicht mehr zur Verfügung, jetzt Jamaika zu machen?
Nein.
Mit wem denn?
Für mich, nein.
Dann sag's doch mal.
Die Frage, ich habe doch gesagt, dass drei Parteien jetzt in der Verantwortung sind. Aber es kann ja durchaus sein, die FDP mit ihren Wahlversprechen mit der SPD nicht zusammenkommt und sich da doch noch was verteilt.
Herr Wegener, noch mal die Frage.
Und dann kann es passieren, dass die CDU und die CSU gemeinsam vor einer staatspolitischen Verantwortung stehen, Verantwortung zu übernehmen. Und wir werden uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Die SPD hat vor 4 Jahren einen Rieseneiertanz drum gemacht, ob sie wieder regieren möchte.
Okay.
Und ich glaube, dass Politik, Parteien und das ist eine DNA der CDU, auch bereit sein muss, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen.
Das
aber
heißt,
nur dann, wenn die anderen es nicht hinbekommen.
Okay.
Und das in aller Deutlichkeit.
Herr Trittin, wie sehen Sie das? Wen rufen Sie an, wenn es darauf ankommt? Hätten Sie jemanden?
Ich spekuliere da jetzt nicht drüber. Ich würde zustimmen. Wir sind zurzeit in Gesprächen und die führen wir mit dem Ziel, alle Beteiligten, habe ich den Eindruck, abzuschließen. Aber wen ich anrufen müsste, wüsste ich nicht. Das ist ja das Problem, dass man beispielsweise in der Frage, hat jemand wie Armin Laschet noch Prokura oder muss ich immer jeweils den Stellvertreter in München nachfragen an dieser Stelle? Und ich glaube, das ist das Problem, was die Union hat. Die Union muss ihre Richtung festlegen. Das ist, glaube ich, der tiefer liegende Kern des Ganzen. Sie muss also eine Form finden. Was ist die Idee der CDU? Ob das jemals wieder eine Volkspartei wird, ob das Modell Volksparteien überhaupt ein Zukunftsmodell ist, ist eine offene Frage. Ich glaube, wir nähern uns eher einem durchschnittlichen westeuropäischen Politikmodell an, wo es diese Volksparteien in dieser Form nicht mehr gibt. Aber sie muss eine Idee haben, was will sie eigentlich mit diesem Land machen? Und diese Idee muss eine innerhalb der Partei konsensstiftende. Das heißt nicht, dass alle einer Meinung sind,
nein,
aber dass es eine breite Mehrheit dafür gibt. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass sich darüber sozusagen eine Person rausbildet. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn ich nach wie vor, und das ist der Unterschied zu allen anderen Parteien, die wir haben, wenn ich nach wie vor eine gesonderte Partei, mit der ich besonderte Beziehung habe, die in erster Linie denkt, ich in Bayern oder wir in Bayern haben erstmal die Landtagswahl und dann alles Weitere sehen wir später. Und das macht den Neusortierungsprozess der Union sehr, sehr schwierig als Union. Die CDU macht das hinkriegen, aber als Union wird das sehr schwierig.
Was heißt, Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass Armin Laschet, wenn das scheitert, dann plötzlich doch wieder Kanzler ist?
Ich habe in meinem politischen Leben immer fragen, ob ich irgendwas ausschließe, mit dem Hinweis auf Majestix beantwortet. Es kann doch sein, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Ich würde mich dann eher im Bereich von Wahrscheinlichkeiten bewegen. Und wir haben zurzeit eine Situation von schwierigen, aber nicht unlösbaren Verhandlungen. Und die streben wir an. Und wenn wir in eine Situation hier, über die Sie nachgedacht haben, da sage ich Ihnen, ich wüsste zurzeit nicht, wen ich bei der Union anrufen sollte.
Da könnten Sie aber Armin Laschet anrufen? Nochmal, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass...
Und der würde, dann an wen vermitteln, Herr Wegner? An wen würde der weitergeben?
Der würde das im Präsidium und im Bundesvorstand dann besprechen. Und dann wäre auch die Union handlungsfähig und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Unabhängig von Personen, das hat Armin Laschet ja auch selbst gesagt. Ja,
Herr Wegner, das funktioniert halt nicht. Sie können ja nicht sagen, unabhängig von Personen. Es sind doch Menschen am Ende, die es entscheiden. Es sind doch Leute. Man kann doch nicht mit dem Telefonapparat sprechen. Man spricht ja mit dem, der am Ende dran ist.
Das müsste man dann sicherlich mit... Also,
aber sind mal, Sie,
wir reden ja über Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, die Herr Trittin beschrieben hat, ist, dass wir zurzeit auf einer Ampelkoalition im Bund zusteuern. So, und deswegen hat die Union...
Hat das nicht was mit Selbstwürde zu tun, dass man irgendwann mal sagt, pass mal auf, wir beenden dieses Gewürge jetzt. Wir sagen klar, wir haben diese Wahl erstens verloren. Wir gratulieren zweitens Olaf Scholz zum Sieg bei dieser Wahl. Und dritter Punkt, ich übernehme Verantwortung. Ich trete zurück und mache den Weg frei, schlicht und ergreifend. Und hier ist mein Nachfolger.
Na schauen Sie, erstens habe ich gesagt, wir haben die Wahlen verloren und drei Parteien sind jetzt in der Verantwortung.
Immer noch die anderen drei Punkte.
Drei Parteien sind in der Verantwortung, eine Regierung zu bilden. Erstens. Zweitens, Armin Laschet hat in der Bundestagsfraktion, aber auch im Bundesvorstand gesagt, er wird nicht zur Verfügung stehen für weitere Ämter in dem Bundesvorstand. Und er moderiert jetzt den Erneuerungsprozess, die Neuaufstellung der CDU. Und nochmal, ich habe davor Respekt, weil er hätte jetzt auch hinschmeißen können und fluchtartig sozusagen die Bundesgeschäftsstelle, die CDU Deutschlands verlassen können und sagen, ich habe jetzt die Wahl verloren und bin dann mal weg. Ich glaube, das hätte nicht, das Verfahren, was wir jetzt wählen, wird geordneter sein, glaube ich. Und deswegen finde ich das gut und habe auch Respekt davor.
Sie finden aber gut, was Herr Altmaier gemacht hat?
Ich habe davor auf jeden Fall Respekt.
Sie finden gut, was Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht hat?
Auch davor habe ich großen Respekt.
Und Sie haben auch vor Armin Laschet Respekt, der genau das nicht macht?
Armin Laschet moderiert jetzt den Erneuerungsprozess.
Aber der ist doch nicht Moderator, der ist doch Spitzenpolitiker.
Ja, aber er ist ein Spitzenpolitiker, der eine schwere Wahlniederlage eingefahren hat. Das wurde ja schon gesagt. So, und dann hätte er zurücktreten können und dann hätten wir einen Übergangsparteivorsitzenden, der einer der Stellvertreter
wäre. Markus Söder hat ein paar Tage von Selbstachtung und Würde gesprochen.
Ja, aber Markus Söder Markus Söder ist nicht Mitglied der CDU.
Der ist Mitglieid der Union.
Der Unionsfamilie. Aber nee, nicht wie es gerade passt. Wenn wir über einen neuen Parteivorsitzenden reden, ist das der Parteivorsitzende erstmal der CDU. Meine
Selbstwürde, dass man schlicht und ergreifend auch andere Leute in ihrer Partei, den platzt jetzt allmählich so der Kragen. Da gibt es wütende Tweets von Leuten, die sagen, so geht das einfach nicht weiter. Wir können nicht auf diese Art und Weise immer weiter Politik machen und uns so für jeden sichtbar. Das ist doch das Schauspiel, das wir gerade sehen. Wir klammern uns verzweifelt an jeden noch so kleinen Strohhalm, um irgendwann mal vielleicht doch noch irgendwie in dieses Kanzleramt einzuziehen. Verstehen Sie, dass das ein wirklich schlechtes Bild abgibt bei den Leuten?
Aber deswegen ist es doch die Aufgabe, was ich sage, Herr Lanz. Wir haben jetzt den Auftrag, diese Partei neu aufzustellen. Wir haben den Auftrag, eine kraftvolle Opposition zu sein und mit dem Ziel, auch glaubwürdig neue Köpfe, neue Themen zu setzen.
Wer sind die neuen Köpfe?
Um in vier Jahren dann wieder stark zu sein.
Herr Wegner, noch mal ganz kurz. Fünf Köpfe. Wer sind die neuen Köpfe?
Ich werde nicht über Namen reden, Herr Lanz. Ich weiß,
das
ist mir völlig klar, dass
Sie
das
immer... Haben Sie keine oder wollen Sie nicht?
Na, ich werde keine nennen. Ich glaube, dass wir starke...
Es sind keine da, Herr Wegner. Geben Sie es doch zu.
Ich glaube, dass wir starke Frauen und Männer haben. Ich werde trotzdem nicht über Köpfe reden, weil das haben wir seit 2018 immer sehr schnell gemacht. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt sind.
Sie reden nicht über Inhalte und Sie reden nicht über Köpfe. Es sind immer dieselben Floskeln. Wir müssen
aber ich habe doch über Inhalte. Ich habe zum Beispiel über Nachhaltigkeit, Klimaschutz gesprochen. Ich habe über eine Kreisvorsitzendenkonferenz gesprochen.
Das wissen wir doch alles aus der Zeitung schon.
Ja, aber Sie können mir ja nicht sagen, ich sage nichts, wenn ich das sage.
Was haben Sie denn für eine Meinung, wie es weitergehen soll?
Ich habe ganz deutlich gesagt, auch vor dieser Bundesvorstandssitzung, dass ich erwarte, dass die Basis stärker einbezogen wird. Deswegen begrüße ich diese Kreisvorsitzendenkonferenz. Absolut. Ich habe auch gesagt, dass der Bundesvorstand in Gänze zurücktreten muss, dass wir ein neues Team aufstellen müssen.
Und Sie haben Respekt vor jemandem, der nicht zurücktritt. Also ich verstehe diesen Eiertanz nicht, den Sie hier
bieten. Aber er hätte jetzt sofort zurücktreten können, aber kann auch sagen, ich moderiere einen Prozess bis zum Parteitag, wo er dann nicht mehr da ist. So, und ich finde, diese Art und Weise, einen Übergang zu organisieren, finde ich sehr verantwortungsvoll, muss ich
Ihnen sagen. Herr Trittin, können Sie das verstehen, dieses Selbstquälerische, das da drin ist? Kann man das nachvollziehen, wenn man so lange an der Macht war und sich jetzt plötzlich daran gewöhnen muss, dass man in Zukunft in der Opposition ist, dass Mandate weg sind, dass Geld weg ist, dass Einfluss weg ist? Können Sie das auf einer politischen Ebene verstehen?
Hier trifft sozusagen eine politische Kultur innerparteilich und gesellschaftlich aufeinander. Wenn ich das gesellschaftlich sehe, dann würde ich mich an den Abend 1998 erinnern, als ich mit Helmut Kohl nach der Bundestagswahl in so einer Fernsehrunde saß, die damals noch Bonner Runde hieß. Und Helmut Kohl sagte, das war's, wir haben die Wahl verloren. Und für mich war es das auch. Punkt. Und dann begann innerhalb der Union ein schmerzhafter Erklärungsprozess, der dann eskaliert wurde durch den berühmten Brief oder den Artikel, den Frau Merkel in der FAZ geschrieben hat, wo diese Frage, und man hat ein paar Jahre gebraucht, um sich zu sortieren, aber die CDU hat klar gesagt, wir gehen in die Opposition. Und ich muss jetzt mal unter sportiven Aspekten sagen, sie haben auch diese Oppositionsrolle angenommen und haben durchaus aus Sicht der Regierung manchmal überzogen und sachlich falsch, aber sie haben diese Oppositionsrolle als Oppositionsrolle angenommen. Und diese Entscheidung hat die CDU jetzt noch nicht getroffen. Und wenn Sie mich gefragt haben, ich wüsste nicht, wie ich an. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich nicht an. Wenn ich jemanden habe, der sagt selber, ich bin ein Moderierer, ja, warum soll ich den jetzt anrufen? Der muss ja erst mal moderiert haben, bevor ich ihn wieder anrufe.
Okay, schwierige Situation. Um jetzt nochmal weiterzugehen, also gibt's Hoffnung auf eine Ampel? Was ist Ihr Gefühl, Herr Trittin, als jemand? Sie gehören ja zum erweiterten Sondierungsteam. Was heißt das eigentlich? Sie sind noch nicht dabei?
Nee, wir haben eine kleine Gruppe. Wir wechseln auch in dieser Gruppe gelegentlich diejenigen, die da verhandeln. Und wir haben Leute nominiert, die diesen Prozess begleiten sollen und dann irgendwann mit einer Empfehlung für den Parteitag bzw. den kleinen Parteitag dann formulieren werden. Ziel ist es jetzt, festzustellen, ob es eine Grundlage gibt für Verhandlungen, die zu einem Abschluss führen. Das ist der Sinn von Sondierungen. Die führen wir, und das ist der Unterschied zu 2017, von allen Parteien mit dem Willen, ernsthaft zu einem Ergebnis zu kommen. Man weiß nicht, ob man zu einem Ergebnis kommt, weil alle Parteien an dieser Stelle natürlich Vorstellungen haben, die auch sich voneinander unterscheiden, die teilweise im Gegensatz richtig zu einem stehen. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und weil es ein schwieriger Prozess ist, haben wir uns vorgenommen, miteinander darüber zu reden. Aber das nicht wie beim letzten Mal zu machen, dass das rausgeht.
Im grünen Parteiprogramm heißt es, für staatliche Institutionen soll Diversität ein Leitprinzip sein.
Das ist, glaube ich, ein guter Anspruch, den kenne ich.
Den Sie erfüllen oder nicht?
Ich würde mal sagen, in der Beteiligung in der Fraktion stehen wir nicht ganz schlecht da, was der Anteil von Menschen angeht in der Bundestagsfraktion. Aber ich glaube, dass wir an der
Stelle. Also aktuell ist kein einziger, weder Özdemir noch Omid Nuripur, kein einziger mit Migrationshintergrund beispielsweise also, in Ihrem Team.
Dem ist in der gleichen Rolle wie ich.
Ja, erweitert.
Ja.
Aber im richtigen Verhandlungsteam ist im Moment keiner drin. Ist das gut so?
Das ist erstmal eine Entscheidung, die der Bundesvorstand zu treffen hatte.
Das war ja nicht die Frage. Ist das gut so?
Sehen Sie, ich kann das nicht beantworten. Das muss Cem oder andere das beantworten.
Schon beantworten, ob Sie das gut finden.
Ich glaube, dass wir ein Team haben unter der Führung von Annalena und Robert, was handlungsfähig ist und was an der Stelle das macht. Und ich habe von Cem auch heute wieder in den Gesprächen, die wir miteinander geführt haben und mit meinen gestrigen Gesprächen mit Omid, jetzt nicht den Eindruck, dass sie die ganze Zeit greinend durch die Gegend laufen.
Die haben so einen Hals.
Meinen Sie? Dann müssen Sie selber
weiß
fragen.
Weiß ich.
Müssen Sie selber fragen.
Weiß ich. Ich glaube, ich trete keinem zu nahe, wenn ich unterstelle, dass die so einen Hals haben. Was haben Sie denn für eine Meinung dazu, Herr Trittin? Das würde mich wirklich interessieren. Diversität ständig betont.
Und dann schickt man
ein Team in die Verhandlungen, wo nicht ein Mensch, ein Name, ich meine Annalena und Robert. Deutscher geht's nicht.
Wir haben eine Situation, wo wir diejenigen hingeschickt haben, die in Funktionen sind. Wir haben selber festgestellt, dass unsere Funktionen nicht gut zusammengestellt sind. Das kann ich nicht von heute auf morgen ändern. Und deswegen sind die in der Geschichte rein. Wir haben jetzt ein Statut, was darauf zielt, dieses zu ändern.
Okay, ist eigentlich seit Jahrzehnten so, ne?
Bis Politiker
Nein, das
mal
würde,
was zugeben,
dem würde, ich, dem würde ich mal Arbeit. Widersprechen. Ja. Weil ich meine, wir haben, Sie haben, ich habe selber auf die Quote hingewiesen, wir haben an dieser Stelle tatsächlich Leute auch sichtbar an der Stelle immer wieder hingebracht. Wir haben heute niemanden im Bundesvorstand und wir haben in den beiden Fraktionsvorsitzenden auch 2, Ost-West, aber niemand mit Migrationshintergrund. Das ist so.
Sie haben junge Leute, die jetzt plötzlich von sich reden machen. Sie wissen, auf welchen Fall ich anspiele. Sarah Lee Heinrich, wie finden Sie Ihre Einlassungen?
Das, was sie in jungen Jahren geschrieben hat, ist unerträglich. Das hat sie selber so gesagt und sie hat sich selber dafür entschuldigt. Sie hat das auch so qualifiziert, wie ich das eben gesagt habe. Und das finde ich in einer Form des Umgangs mit der eigenen Geschichte, sich selber auch an der Stelle klarzustellen, das finde ich in Ordnung.
Mhm. Das macht
das nicht ungeschehen, aber ich finde, das ist eine Form des Umgangs damit. Mhm.
Gibt einen O-Ton von ihr, da geht es um Fridays for Future, gar nicht so alt. Da hat sie sich folgendermaßen eingelassen, wir hören mal kurz rein.
Klimaaktivismus weiß sein, damit Weiße darauf hören. Das ist etwas, was mich voll umtreibt, wenn ich so, also so, es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen. Aber ich weiß auch, dass es einfach, weil unsere Gesellschaft so ein bisschen rassistisch durchzogen ist, dass es anders angekommen wäre, wenn sich jetzt hier eine Gruppe, also so aus dem Nichts in Deutschland so eine Gruppe zusammengefunden hätte von People of Color und die hätten damit angefangen. Das wäre anders gewesen. Das ist einfacher für die Menschen gewesen, sich mit Greta Thunberg zu identifizieren, weil man dann direkt so denkt, eine von uns so. Und weil wir so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben, war es dann einfacher zu sagen, naja, das sind halt auch alles unsere Kinder, weil wir stellen uns wir definieren unsere Kinder halt auch als weiße unsere Kinder.
Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft.
Ja, da spricht jemand, die eine Erfahrung hat,